So, guten Morgen. Ich habe gleich eine Frage an euch. Erinnerst du dich an deine Schulzeit? Für manche von euch, es steckt noch mittendrin. Wenn ich dich fragen würde, wer denn dein Lieblingslehrer war oder ist, würde dir bestimmt sofort einen Namen einfallen. Aber auch das Gegenteil, wenn ich fragen würde, wen hast du nicht so gemacht, da denke ich, würde dir auch bestimmt irgendjemand einfallen. Ich weiß, dass es mir gegangen ist, auch in der Bibelschule. Wir hatten verschiedene Professoren und jeder von uns hat andere Präferenzen und Vorlieben und Ideen, was so der spricht mich eher an oder der nicht so. Aber es ist interessant, dass die gleiche Person, die vorne steht in der Klasse, so Tag für Tag das Gleiche sagt, die gleiche Person ist, aber von den Schülern oder hier in einem Gottesdienstkontext von euch auf unterschiedliche Art und Weise so empfangen wird. Und ich geht es euch auch so im Gottesdienst? Je nachdem, wer hier vorne predigt oder wer Lobpreis leitet, haben wir vielleicht eher Lust auf den Gottesdienst oder eher, weiß ich nicht. Wir sind mal ehrlich, oder? Und genau, ich glaube, wenn Jesus persönlich hier reinkommen würde, um an irgendeinem Sonntag die Predigt zu halten, würden wir uns alle darüber freuen. Boah, bester Prediger. Der hätte viele Fans, glaube ich. Das wäre doch das Allerbeste. Heiliger Geist als Anbetungsleiter, Jesus als Prediger, besser geht's nicht. Und ich hätte so gern zu der Zeit gelebt, als Jesus tatsächlich auf Erden gelebt hat. Einfach mitzuerleben, die ganze Wunder, die er getan hat, die Menschen, die er mit seiner Liebe berührt hat, die Menschen befreit von Dämonen, das wäre krass, das mitzuerleben. Und er hat einfach überall, wo er hingekommen ist, hat er das Reich Gottes erlebbar gemacht. Überall, wo er hingegangen ist, hat er Wunder getan. Überall, wo er hingegangen ist, hat er Menschen geheilt. Überall, aber nicht ganz. Überall ist eine Lüge. Weil es gibt tatsächlich einen Ort, an dem Jesus keine Wunder getan hat oder nur sehr wenige Wunder. Haha, Elias weiß es schon. Dieser Ort war, was muss ich hier machen? Wie hast du das hingekriegt? Anmachen, das hilft. jetzt, danke. Super. Genau, in Nazareth. Das ist nämlich dort, wo Jesus aufgewachsen ist. Ich lese euch einen Abschnitt hier vor aus Matthäus Kapitel 13. Und als Jesus in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, so dass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und sind nicht alle seine Schwestern bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder, um ihres Unglaubens willen. Der tat dort in Nazareth, dort, wo er jahrelang als Kind gelebt hat, das muss uns bewusst werden. Jesus hat viel mehr Jahre in Nazareth gelebt, als er im öffentlichen Dienst war. Also die meisten Geschichten, die wir über Jesus kennen, sind halt, wie er Wasser in Wein verwandelt hat und hat Menschen befreit und geheilt. Und wir kennen ihn halt als der Messias, als der Sohn Gottes. Aber nicht bevor er der Sohn Gottes war, aber der war nicht nur Gott in Person, sondern er war auch 100% Mensch. Jesus hat eine ganz normale Kindheit erlebt. Er ist hier in einem Dorf aufgewachsen. Und als er wieder in diesem Dorf kam, kann ich mir vorstellen, wir wissen ja, wie es ist, so auf dem Land zu leben, wo jeder jeden kennt. Und ich stelle mir das vor, dass er einfach dort aufgetaucht ist und so seine alte Nachbarin, ach, da bist du, du bist Dr. Jesus. Ja, du bist aber groß geworden. Und keine Ahnung, ich weiß noch, ich habe dir damals die Windel gewechselt, sagte vielleicht die alte Babysitterin oder so. So wie es halt so ist. Die haben gedacht, den Jesus, den kennen wir, der hat mal an meinem Haus geschafft. Der war ja Zimmermann von Beruf. Dort in dieser jüdischen Kultur hat der Sohn immer einfach den gleichen Beruf gehabt wie der Vater. Und also Jesus war nicht nur der Sohn Gottes, der war auch der Sohn Josefs. Und der hat, bis er 30 wurde, hat er einfach ein ganz normales Leben geführt. Und er hat, diese Menschen in Nazareth haben ihn nur so gekannt, als der normale, typische, einfache Jesus halt. Und ich finde es spannend, dass die was verpasst haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so einen Text lese, denke ich, hallo Leute, wie dumm kann man bloß sein? Ihr habt doch Jesus hier in eurer Mitte, der ist bereit, euch zu heilen und zu lehren und so. Und die haben es verpasst. Einfach, weil die nicht geglaubt haben, dass er tatsächlich der Sohn Gottes war, dass er der Messias war. Die haben echt was verpasst. Und ich glaube, uns geht es vielleicht nicht ganz anders. Wir sind vielleicht viel mehr wie diese Menschen in Nazareth, als wir vielleicht zugeben wollen. Jeder von uns, wir haben eigene Erfahrungen mit Gott schon gemacht. Wir haben eigene Vorstellungen, so wie der Glauben läuft, wie der Gottesdienst läuft. Und ich glaube, wir sind mit so vielen in unserem Leben, auch in unserer Gottesbeziehung, vertraut geworden. Es ist für uns normal geworden, zu etwas Gewöhnlichem geworden, dass wir vielleicht Dinge verpassen, die Jesus uns tatsächlich zeigen will, geben will. Vielleicht auch hier bei uns in dieser Gemeinde. Und mir geht es nicht darum, ich habe jetzt die Predigt genannt, die Gefahr des Gewöhnlichen. Mir geht es nicht darum, dass wir Gewohnheiten an sich abschaffen. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Ich mag meine Strukturen, meine Routine. Mogi weiß schon, ich mag keine Überraschungen. Der darf niemals für mich so eine Überraschungsparty schmeißen. Das ist nicht mein Ding. Ich mag meine Routinen und Strukturen. Und das machen wir mit unseren Kindern genauso. Zähne putzen, aufräumen, diese Strukturen und Routinen im Alltag, das braucht auch unser Gehirn, einfach diese befestigte Strukturen. Auch im Kontext vom Glauben oder im Gottesdienst, einfach einen Ablauf zu haben, das ist gar nicht schlimm. Aber gleichzeitig merke ich, dass es ein paar Gefahren gibt, wenn wir da so feststecken und wir diese Sachen, so wie die Menschen in Nazareth Jesus betrachtet haben, ach, dann kennen wir doch. Und die haben eigentlich das verpasst, was er tatsächlich zu geben hatte. Ich glaube, es gibt 3 Gefahren. Und die stelle ich euch jetzt vor. Erstens, die erste Gefahr ist Bewunderung ohne Beziehung. Hier in diesem Text steht es, die erlehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie staunten und sprachen, woher hat dieser dann solche Kraft? Die haben schon gestaunt, die haben zugeguckt, gedacht, ja spannend, Jesus ist irgendwie anders. Der hat schon irgendwie irgendwas, irgendeine Macht. Aber du kannst über etwas staunen, ohne nicht persönlich, dich nicht persönlich berühren zu lassen oder verändern zu lassen. Ich staune über viele Menschen, ich habe Respekt vor ganz vielen Leuten, was die tun, wie sie sich engagieren, welche Entscheidungen sie treffen, aber ich kenne sie nicht. Ich beobachte sie aus der Ferne und bewundere sie, aber es macht mit mir persönlich gar nichts. Es macht keinen Unterschied in meinem Alltag. Und wenn ich keine Beziehung zu einer Person habe und nur aus der Ferne so staune oder die Person bewundere, dann ist das keine Beziehung, sondern bin ich halt ein Fan. Und Jesus braucht keine Fans. Der hat uns auch nie dazu berufen, Fan von ihm zu sein. Weil Fans sind tatsächlich keine gute Zeuge. Wenn wir nur von Jesus so, ja cool, was er macht. Das sagen auch sogar Leute in anderen Religionen. Jakob, viele Buddhismus und Hinduismus, viele staunen über Jesus. Die sagen, ja, der war ein guter Mensch, guter Lehrer. Der soll schon ein Vorbild für uns sein. Die bewundern Jesus, aber die haben keine Beziehung mit Jesus. Da ist keine Liebe da. Und wenn das passiert, dass wir ihn bewundern oder über ihn staunen, ohne tatsächlich in unserer Beziehung zu ihm zu wachsen, dann ist die Folge davon Passivität. Dass wir einfach uns zurücklehnen und wir sind einfach aus der Ferne, wir sind Zuschauer und keine Mitgestalter. Die zweite Gefahr, das lesen wir in Vers 57, Sie nahmen Anstoß an ihm. Einerseits haben die Leute dort gestaunt und andererseits nahmen sie Anstoß an ihm. Das heißt, die haben erkannt, er besitzt schon Wunderkräfte, der ist schon was anderes, aber persönlich konnten sie nichts von ihm empfangen. Und es gibt auf Englisch einen Spruch, Familiarity breeds contempt. Auf Deutsch heißt das, Vertrautheit erzeugt Verachtung. Das ist jetzt ein bisschen stark, ein starker Satz. Vertrautheit erzeugt Verachtung. Das bedeutet, wenn du mit etwas vertraut geworden bist und es ist für dich eines, fühlt sich so normal an, das merken wir oft in unseren Beziehungen, das ist eine Freundschaft oder eine Ehe, da, wo am Anfang ganz viel da war, sobald ein Tag einkehrt, sind diese kleinen Liebesbeweise oder so nachlassen, dann fangen wir an, lieber darüber zu schimpfen, als dafür dankbar zu sein. Unser Herz, das führt zu verhärteten Herzen, weil mein Herz wird hart und ich kann nicht mehr empfangen, weil das ist für mich so normal geworden, so selbstverständlich geworden und ich kann nichts empfangen. Ich bin nicht mehr dankbar dafür. Wir hören auf, das Potenzial in jemanden oder in etwas zu sehen, weil das einfach für uns so normal geworden ist. Und werden wir gleichgültig und finden 1000 Gründe, warum wir schimpfen können. Das ist im Alltag ganz, ganz leicht passiert es uns. Internet. Wie krass ist es, dass ich mit meiner Familie in Kanada nicht nur telefonieren kann, sondern auch per Videoanruf irgendwie Sachen miterlebe. Aber im Alltag ist oft, Mensch, das Internet ist zu langsam. Die Kinder schon bei ihrem Spiel auf dem iPad. Das Internet geht nicht. Und wir vergessen, wie krass es eigentlich ist, dass wir Internet überhaupt haben. Wasser. Jeden Atemzug, den wir haben. Essen. Auto. Lieber schimpfen wir, schon wieder Stau auf der Autobahn. Oder Benzin ist so teuer. Wir haben 1000 Gründe, undankbar zu sein. Schule und Bildung. Sicherheit, Polizei. Ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen, die Missionarin in Kenia ist. Und sie kann davon berichten, wie die Polizei dort in Kenia, ich würde sagen, Sicherheit ist nicht ihre oberste Priorität, sondern die Polizei kann man ganz, ganz leicht mit ein bisschen Geld manipulieren. Und es ist, wir nehmen es als eine Selbstverständlichkeit. Wenn irgendwas wäre, natürlich rufe ich die Polizei an, rufe ich den Krankenwagen, der ist innerhalb von ein paar Minuten da. Das ist krass. Das ist nicht normal, aber für uns ist es gewöhnlich. Die Freiheit, hat Johannes auch gesagt, die Freiheit, dass wir uns hier versammeln dürfen. Die Bibel in unserer eigenen Sprache, Leute, das gab es bis vor ein paar Jahrhunderten noch nicht. Die Bibel auf Deutsch, die Bibel auf Englisch, die Bibel in unserer eigenen Sprache. Ehe, Beziehungen, Freundschaften, das, die Beziehung, den Ehepartner, den wir uns schon immer gewünscht haben, so mit der Zeit wird es so, ist halt so, ist selbstverständlich. Und wir verlieren da ein bisschen unsere Begeisterung und eine Dankbarkeit und Wertschätzung. Und ich finde, wir meckern auf ziemlich hohem Niveau. All diese Dinge im Alltag sind wirklich krass. Aber sobald die für uns gewöhnlich werden, dann ist die Gefahr, dass wir dabei einfach gleichgültig werden. Und unser Herz wird hart. Die dritte Gefahr steht im letzten Vers. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen, weil die Menschen dort in Nazareth nicht geglaubt haben. Und was der Text hier wirklich meint, ist nicht, dass die nicht genug geglaubt haben, sondern dass die das Falsche geglaubt haben. Ich will nicht jetzt sagen, streng dich ein bisschen an, reiß dich zusammen, glaube ein bisschen mehr und dann kommt dein Durchbruch, dann wirst du geheilt, was auch immer. Das meine ich jetzt nicht, weil hier in dem Text ging es nicht um die Menge des Glaubens, sondern um eine innere Haltung, eine innere, diese Erwartungen. Was ist möglich? Und die dritte Gefahr ist, dass Unglaube dazu führt, dass wir einfach Wunder im Alltag verpassen. In Nazareth, es war nicht so, dass die Menschen nicht glauben konnten, sondern dass die nicht glauben wollten. Die haben Jesus einfach als ein ganz stinknormaler Mensch gesehen. Und die haben nicht geglaubt, dass er tatsächlich auch der Sohn Gottes war. Dass das, was er verkündet hat, das, was er getragen hat, wer er war, dass es auch was mit ihnen machen konnten. Und so geht es uns auch im Alltag, dass wir einfach unsere Erwartungen vielleicht an Gott oder auch an unseren Mitmenschen ein bisschen runterschrauben und an unsere Erfahrung anpassen. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir neu glauben und unsere Erwartungen, unser Glaube einfach nochmal darauf setzen, wer er ist. Das sind die drei Gefahren. Und zum Glück gibt es auch eine Lösung. Es gibt nämlich drei Lösungen. Ich habe es genannt, das Mittel gegen Gleichgültigkeit. Weil ich glaube, jeder von uns befindet sich oftmals in Situationen, wo wir merken, ja, innerlich bin ich schon passiv geworden. Vielleicht ist der Glaube für mich ein bisschen langweilig geworden. Oder in Beziehungen, diesen Sachen im Alltag, merke ich, ich werde manchmal gleichgültig. Und jetzt habe ich 3 Mittel gegen Gleichgültigkeit. Statt Passivität, dafür ist die Lösung. Aktivität ist auch ein gutes Wort. Ich habe mal, mir ist nichts Besseres auf Deutsch eingefallen, auf Englisch sagen wir Exposure. Ist eigentlich, wir müssen neuen Situationen und neuen Menschen ausgesetzt sein. Das, was Jakob in Nepal erlebt hat, das war ein Exposure, einen neuen Kontext, so ein bisschen Überraschungsfaktor. Das hilft manchmal, wenn wir nur von passiver Bewunderung zu Beziehung wachsen wollen, nur von Fans zu tatsächlich verändert zu werden, dann müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Und das ist Aktivität. Ganz praktisch habe ich ein paar Ideen mitgebracht. Ich verlasse nicht gerne meine Komfortzone, aber ich predige heute auch zu mir selber. Das ist für uns alle. Missionseinsatz, ein Jahr im Ausland, ein paar Monate, wo ganz anders. Vielleicht ist es gar nicht möglich für dich, aber es gibt Möglichkeiten im Alltag. Tue etwas, was dich etwas kostet. Also nicht nur Geld, sondern was dich Überwindung kostet, was Überwindung braucht. Tue etwas im Alltag, auch die Zeltkirche und die Nacharbeit von der Zeltkirche. Das könnte so eine Möglichkeit sein. So, eigentlich, ich traue mich nicht ganz so, mit Menschen über Jesus zu reden oder, keine Ahnung, hier im Kids-Programm. So, Kids sind nicht wirklich mein Ding, aber geh mal aus deiner Komfortzone raus, probier was ganz Neues aus. In unsere Flüchtlingsarbeit mit den Ukrainern im Leuchtturm, das braucht jedes Mal, wenn wir dorthin gehen, braucht es Überwindung. Und die Kids merken schon, wir haben keinen Bock. Aber das, jedes Mal merken wir, das bringt uns aus unserem Alltag, aus diesem Gewöhnlichen heraus. Und wir merken, boah, stimmt, es macht tatsächlich einen Unterschied. Und wir dürfen diese Menschen durch die Augen von Jesus sehen. Hört ihr vielleicht eine andere Art von Anbetungslieder an? Einfach mal was ganz Neues. Was ganz. Oder ein Buch, das vielleicht deiner theologischen Perspektive nicht entspricht. Einfach so, lies was ganz anderes. Einfach um diese Exposure, dieses. Einfach mal was Neues. Lies ein Buch der Bibel, das du schon lange nicht mehr gelesen hast. Keine Ahnung, 2. Mose, Levitikus mit den ganzen Regeln. Das ist trotzdem Wort Gottes. Und jeder von uns hat so seine Lieblingsstellen und Kapitel und Bücher. Nimm dir Zeit, um einfach was in der Bibel zu lesen, dass du schon lange, das was staubt zwischen den Seiten, weil das so lange in deiner Bibel geschlossen war. Oder lies die Bibel in einer anderen Sprache, wenn du eine andere Sprache sprichst, oder in einer anderen Übersetzung. Es gibt auch online so viele Tools, wie man die Bibel in einer anderen Sprache lesen kann. Und ich merke, viele von uns haben schon Versen auswendig gelernt. Und manchmal verliert es ein bisschen an Bedeutung, weil wir wissen, ja, das kennen wir schon. Nutz irgendein Tool online oder schnapp dir eine Bibel und lese einfach das, was du schon kennst, in eine ganz andere Übersetzung. Und das hilft manchmal, dich einfach wach zu rütteln und, oh, stimmt. Yay, die Kids sind begeistert. So, die zweite Gefahr von Verachtung, von ein hartes Herz, die Lösung dafür ist Wertschätzung. Und dafür habe ich auch ein paar praktische Ideen. Schreibe täglich 3 Dinge auf, wofür du dankbar bist. Man denkt, ah ja, das ist ja easy, aber an manchen Tagen ist es schon ein Kampf. Wofür bin ich heute echt dankbar? Und oft sind es die ganz banale Kleinigkeiten im Alltag, die wir haben, auch in unseren Beziehungen miteinander. Einfach 3 Dinge, wofür bin ich dankbar? Wie kann ich den Wert schätzen, was ich schon habe? Und Wertschätzung bedeutet, dass ich den Wert in etwas oder in jemanden schätze. Und ich stelle mir das immer vor mit dem Geldschein, so mit dem Euroschein. Ein Euroschein hat einen bestimmten Wert. Und ich kann entweder sagen, oh ja, 5 Euro ist jetzt nicht so viel, damit kann ich jetzt kein Auto kaufen und die Farbe gefällt mir auch nicht, irgendwie so neongrün. Das würde doch viel besser passen zu einem 5er-Schein. Ich kann mich darüber aufregen und meckern und was auch immer. Oder ich kann diesen Wert schätzen. Und erst wenn ich diesen Wert schätze, was in einem 5-Euro-Schein ist, kann ich auch was damit anfangen. Wenn ich diesen Wert nicht schätze, dann würde ich niemals zu einer Kasse gehen mache ich sowieso nicht, alles heutzutage mit EC-Karte und so. Aber theoretisch könnten wir noch 5-Euro-Schein nehmen und irgendwas damit kaufen. Aber das geht erst, wenn wir diesen Wert schätzen. Und jeder von uns hat einen Wert. Der Lehrer in der Schule, den du nicht gemocht hast, oder vielleicht jetzt gerade nicht magst, der hat auch einen Wert. Und wenn ich nicht offen dafür bin, wenn ich ihn nicht wertschätze, dann bleibt mein Herz verschlossen und ich kann nichts von dieser Person empfangen. Die Person verliert nichts an ihren Wert, weil der Wert steht. Aber ich kann nichts empfangen. Eine Zeugniskultur. Ich mag das bei uns, wie es jetzt wächst, gerade in dieser Gemeinde. Es ist so wichtig, dass wir einfach einander erzählen, was wir mit Gott erleben und nicht, was er vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Das ist auch gut. Aber Zeugnis, was habe ich jetzt diese Woche mit Jesus erlebt? Was fordert mich gerade heraus? Was hat er bei mir getan? Und wir dürfen das uns gegenseitig erzählen und wertschätzen. Und da wächst Glaube in uns. Denkt, stimmt, okay, wenn diese Person das mit Gott erlebt hat, dann kann ich das vielleicht auch. Und drittens, eine kleine Übung für zu Hause. In 1. Petrus 3, Vers 15 steht, sei allerzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Auskunft haben möchte über die Hoffnung, die in euch ist. Allerzeit bereit zur Verantwortung. Und dass wir quasi, wenn jemand jetzt gerade im Moment auf dich zukommen würde, sagen, hey, was ist deine persönliche Hoffnung? Erzähl mir von dieser Hoffnung, die in dir ist. Die meisten von uns so, ja, stimmt, irgendwo ist ja Hoffnung. Sei allezeit bereit und nimm dir Zeit, vielleicht diese Woche, und schreib einfach auf, was ist meine Hoffnung? Welchen Unterschied macht Jesus für mich ganz persönlich in meinem Leben? Und bin ich jederzeit bereit, davon zu erzählen? Das wertzuschätzen, was auch für uns aus der Bibel oder in unserem Glauben so normal und so gewöhnlich geworden ist. Einfach das nochmal wertzuschätzen, auch die kleinen Dinge. Und was hilft, ist einfach Zeit mit jemandem zu verbringen, auch wenn du merkst, der Glaube ist für mich ein bisschen langweilig geworden oder selbstverständlich geworden. Verbring ein bisschen Zeit mit jemandem, der frisch bekehrt ist oder gerade was richtig Krasses mit Jesus erlebt. Mo und ich haben letztens ein Gespräch gehabt mit jemandem, der christlich aufgewachsen ist, aber eher so ein bisschen gesetzlich oder der Glaube war für ihn nicht so persönlich. Und seit kurzem hat er einen Gospelchor gefunden, wo er mitsingt. Das hat uns überrascht, das ist gar nicht so der Typ, wo man sagen würde, der singt gerne. Aber irgendwie hat er jetzt was entdeckt und er geht voll auf. Also der liebt es und sagt, ich fühle mich Gott so nah. Und ich spüre einfach, dass der wächst, der interessiert sich für den Glauben, der liest die Bibel. Der ist total, und das ist ansteckend, so eine Leidenschaft ist ansteckend. Wir denken, ja krass. Also wenn du findest, es ist ein bisschen langweilig inzwischen für dich, dann such einfach jemanden, der gerade was mit Jesus erlebt oder gerade so richtig on fire ist. Und drittens, mein letzter Punkt, das Gegenmittel ist Demut und Hunger. Streck dich aus nach mehr, es gibt mehr. Du hast nicht alles begriffen. Ich schon, aber nee, Spaß. Unsere Theologie ist nicht perfekt. Wir haben nicht alles erfahren, was es von Gott zu wissen gibt. Es gibt noch Luft von oben für jeden von uns. Und Gott ist einfach so groß, aber so oft sind wir passiv und gleichgültig und denken, das, was ich bisher erlebt habe, das passt schon. Und ich mag dieses Bild von den Bergen. Ich liebe die Bergen. Ich liebe einfach die Luft und die Schönheit und die Landschaft. Ich bin ein Bergtyp. Und für mich ist Gott wie diese weite Berglandschaft, wo ich denke, er ist so groß und es ist unmöglich, alles von ihm zu erkennen oder alles als einfach ihm in seiner Fülle zu erleben, weil er einfach so groß ist. Aber meine Gottesbeziehung, mein Glaube ist wie eine Wanderung in den Bergen. Ich gehe immer einen Schritt weiter und es ist immer die gleiche Landschaft, immer die gleichen Bergen. Aber um jede Kurve, ich bin so ein Typ, der 1000 Fotos macht bei einer Wanderung, weil irgendwie um jede Kurve denke ich, boah, ist das eine schöne Aussicht. Und dann ein paar Meter später, oh, da ist es, oh, krass, schöne Aussicht. Und ein paar Minuten später, das ist auch eine schöne Aussicht. Und so geht's mir mit Gott, wo ich denke, er bleibt immer dasselbe. Er verändert sich nicht. Wir beten oft und wir singen oft mehr her. Und das geht eigentlich nicht. Der kann sich nicht vermehren oder mehr geben. Der hat schon alles gegeben. Aber es gibt immer noch mehr von ihm zu entdecken. Und dafür ist der Schlüssel, dass wir Hunger nach ihm haben, dass wir demütig genug sind, zu wissen, ich habe nicht alles gecheckt und ich will wachsen. Paulus schreibt in 2. Petrus 3, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir dürfen in der Erkenntnis Jesus wachsen, wie wir ihn kennen und erleben. Ihr könnt es gerne abfotografieren, vielleicht dient es als Gesprächsanreger jetzt bei der Kaffeetasse oder heute Mittag bei der Wanderung. Was ist für dich persönlich die größte Gefahr? Eher diese Passivität, dass ich aus der Ferne über Jesus staune, ohne tatsächlich in meiner Beziehung mit ihm zu wachsen. Ein verhärtetes Herz, wo ich merke, ich bin manchen Menschen gegenüber oder für manche Dinge in meinem Alltag einfach, mein Herz kann nicht mehr so empfangen. Und ich will lernen, wieder diese Dinge wertzuschätzen und dankbar zu sein. Oder die dritte Gefahr vom Unglauben, wo ich merke, mein Glaube ist einfach klein geworden. Ich habe Jesus in eine Box gesteckt und ich möchte nochmal lernen, einen Hunger haben, dass er viel größer ist. Danke, das ist erfrischend. Ich will einfach einen Hunger haben und lernen, wie ich wachsen kann und mehr von Gott zu erfahren. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Danke, Jesus, dass du groß bist. Danke, dass du bereit bist, einfach uns zu segnen, zu heilen, zu berühren, so wie du es damals auch in Nazareth warst. Und lehre uns, wie wir unsere Herzen offen halten können. Wir wollen nicht wie die Menschen in Nazareth sein, die nichts von dir empfangen konnten, einfach weil die dich nicht richtig betrachtet haben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du aufdeckst, dass du uns zeigst, wo es Situationen und Menschen in unserem Leben gibt, die für uns einfach zu einer Selbstverständlichkeit, zu etwas Gewöhnlichem geworden sind. Und führe du uns, hol du uns aus dieser Gleichgültigkeit, aus dieser Passivität, dass wir tatsächlich wachsen können und dich immer besser und mehr kennenlernen. Amen.